Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Menschliche Abgründe, verquere Charaktere, viel Spannung und ein bisschen Grusel. All das bieten gute Kriminalromane und damit, wie ich finde, hervorragende Ablenkung und tiefe Einblicke in das Wesen von uns Menschen. Perfekt also gerade in diesen Zeiten und Orientierung in diesem sehr breit aufgestellten Genre bietet die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Die erscheint jeden Monat und einmal auch fürs ganze Jahr. Und darüber möchte ich mit zwei Mitgliedern der Jury sprechen, mit Sonja Hartl, die auch noch Jurorin des Deutschen Krimi-Preises ist, und mit meinem Kollegen Kolja Mensing. Hallo.
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 Gucken wir doch zuerst mal auf den Deutschen Krimi-Preis. Preise ist ja immer spannend. Der erste Preis in der Kategorie National, der geht an Zoe Beck und Paradise City. Ist das für Sie eine Überraschung, Sonja Hartl?
Das ist keine Überraschung für mich. Also Zoe Beck ist ja eine bekannte und erfolgreiche Autorin und vor allem kommt sie auch gleichermaßen im Buchhandel und bei der Kritik an. Und beim Deutschen Krimi-Preis entscheiden ja nicht nur Kritiker über die Preise. Und noch dazu ist Paradise City auch wirklich ein ungemein aktueller Roman. Ausgangspunkt ist, dass eine Pandemie die Bevölkerung dezimiert hat und Menschen nun ein Chip transportiert wurde, der die Gesundheitsversorgung und auch alles andere regelt. Und dann geschieht natürlich auch noch ein Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Aber in diesem Rahmen fragt der Roman, was Menschen nun aufgeben würden für Vollbeschäftigung und für eine perfekte staatliche Versorgung. Und das zieht natürlich alle Register mit unserer Gegenwart gerade.
Klingt tatsächlich, als wäre es das Buch der Stunde. Finden Sie auch, dass das die richtige Entscheidung ist? Ist Paradise City wirklich der beste deutschsprachige Kriminalroman des Jahres, Kolja?
Na, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Mir hat eine Sache tatsächlich gerade jetzt aus der Rückschau gut gefallen. Also das Buch ist Frühjahr 2020 erschienen. Zoe Beck hat es natürlich geschrieben, bevor Corona Thema war. Also was mir gut gefallen hat, ist, dass Zoe Beck es vor Corona gelungen ist, so eine bestimmte flirrende Form von Paranoia zu beschreiben, die in diesem Jahr dann tatsächlich ja bestimmender Teil des politischen und gesellschaftlichen Diskurses rund um Covid-19 gewesen ist. Und das ist natürlich einer der ganz großen Vorzüge der Kriminalliteratur, seit sie Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Massenphänomen geworden ist, so Paranoia und diffuse zivilisatorische Ängste erzählbar zu machen. Und so kann sie eben zum Seismographen für feine, vielleicht nicht so gleich zu erkennende gesellschaftliche Veränderungen werden. Gleichzeitig aber, und das hat mir eben an Paradise City dann überhaupt nicht gefallen, zeigt dieser dystopische Thriller aber auch, dass das Pendel schnell zur anderen Seite ausschlagen kann. Paradise City ist für mich so ein Paradebeispiel für einen Krimi, der eigentlich viel lieber ein meinungsstarkes Sachbuch sein will, viel lieber eine politische Polemik sein will oder ein Feuilleton-Artikel. Und auch dieser Effekt verstärkt sich meiner Meinung nach durch die Rückschau. Also wenn man jetzt ein halbes Jahr nach dem Erscheinen nochmal in Paradise City liest, dann wirken Handlung und Charaktere unglaublich konstruiert, so als reine Hilfskonstruktionen, um ein irgendwie in der Luft liegendes Thema erzählerisch aufzurüsten. Und um es einmal zusammenzufassen, Paradise City, das ist ein Krimi, den man natürlich öffentlichkeitswirksam platzieren kann. Genau das ist ja jetzt auch passiert, der aber meiner Meinung nach gerade mit Blick auf das Genre eher eine Sackgasse aufzeigt.
Das war der nationale Preisträger. International ist eine Autorin auf Platz 1, die ich ganz toll finde, Denise Meiner, Götter und Tiere. Was glauben Sie, warum hat es dieser Titel an die Spitze geschafft?
Frau Geck, da sind wir natürlich total einer Meinung. Ich freue mich unglaublich darüber. Denise Meiner, das ist eine schottische Autorin, die eine meiner absoluten britischen Lieblingsautorinnen der letzten Jahre ist. Einfach weil es ihr gelungen ist, diesen guten alten und manchmal doch arg angestaubten Polizeiroman nochmal auf die Höhe der Zeit zu bringen. Götter und Tiere gehört in eine Reihe rund um die Glasgower Polizistin Alex Morrow. Und Punkt 1 ist erstmal, dass diese Alex Morrow, wenn man so will, eine ganz normale berufstätige Frau und Mutter ist mit einem kleinen Kind und einem ziemlich fordernden, leider komplett männerdominierten Beruf. Und das erzählt Denise Meiner eben erst einmal, ohne jetzt in irgendeinen feministischen Superheldin-Modus zu verfallen, sondern einfach nur anhand von einigen sparsam dosierten und ziemlich treffenden Alltagsszenen. Es ist halt ziemlich schwer, einen Kriminalfall zu lösen, wenn das Kind die ganze Zeit schreit. Und Götter und Tiere ist aber natürlich in erster Linie ein extrem spannend geschriebener Kriminalroman rund um so einen Banküberfall in Glasgow, bei dem ein scheinbar unbeteiligter Kunde am Anfang kaltblütig erschossen wird. Und allein wie Denise Miner aus dieser zunächst völlig kryptischen Anfangsszene ganz raffiniert und mit ganz hohem Tempo einen höchst rätselhaften und extrem spannenden Kriminalfall entwickelt. Das ist so gleichzeitig alte Schule und super zeitgemäße Genre-Literatur. Also für mich ist Götter und Tiere ein Roman, der so richtig aufs Beste zeigt, was Kriminalliteratur eigentlich kann, wenn sie heute die Herausforderung und die Tradition des Genres ernst nimmt.
Und der ist auch literarisch, finde ich, ziemlich anspruchsvoll, weil man muss sich ja doch stark konzentrieren. Das ist eine sehr interessante Struktur, in der sie erzählt. Hat sie es ja auch deshalb ganz oben auf die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur fürs Jahr 2020 auf Platz 3 geschafft. Da gibt es überhaupt einige Überschneidungen. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen diesem deutschen Krimi-Preis und der Krimi-Bestenliste?
Ja, das ist zunächst einmal die Jury. Das ist in der Krimi-Bestenliste sind nur Kritikerinnen und Kritiker, und beim Krimi-Preis sind auch BuchhändlerInnen und ExpertInnen dabei. Und auch das Abstimmungsverfahren unterscheidet sich durchaus. Die Krimi-Bestenliste erscheint ja monatlich, und dadurch waren auch die Titel beschränkt, die auf die Jahresliste kommen konnten. Und es wird innerhalb der Jury auch durchaus über Krimis gesprochen und es werden Titel empfohlen und die Abstimmung ist dann noch transparent. Und beim Krimi-Preis stehen einfach alle Titel des Jahres 2020 zur Auswahl. Jeder stimmt ab und die Abstimmungsergebnisse sind dann anonymisiert und werden verkündet sozusagen. Und ich habe da mal kurz auf die Zahlen geguckt, und wenn man alle Voten sieht, einfach nur in der Masse, dann wurden beim Krimi-Preis insgesamt für 67 Titel abgestimmt, die halt Leute für den Preis in Betracht gezogen haben. Und bei der Krimi-Besten-Jahresliste waren es dann tatsächlich auch nur 31 Titel.
Und da ist ja jetzt auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur auf Platz 1 noch ein Autor, den ich ganz toll finde, nämlich der Australier Gary Disher mit Hope Hill Drive. Das ist ja ein Buch, was ganz seltsam anfängt. Man denkt am Anfang, das ist irgendwie, wann passiert denn jetzt hier eigentlich endlich mal was? Aber dann zieht es doch wahnsinnig an, nicht? Das ist schon wirklich ein toller Krimi.
Ja, Gary Disher ist halt auch so eine verlässliche Größe. Also das ist halt der australische Krimi-Autor, und er erzählt immer von der Gesellschaft und von Gemeinschaften, in denen dann Verbrechen geschehen. Und in Hope Hill Drive ist seine Hauptfigur im Grunde genommen Dorfpolizist, aber natürlich im Süden Australiens mit all den geografischen, klimatischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die das mit sich bringt. Und was Gary Disher, finde ich, ganz toll macht, ist, dass er das Böse und die Gewalt immer in Bezug auf Menschen verhandelt. Er zeigt immer, wie Verbrechen Einfluss auf eine Gemeinschaft nehmen oder eine Gesellschaft, und zeigt dadurch aber auch, dass es einfach konstitutiv ist für jede Gemeinschaft von mehreren Menschen und entscheidend ist, wie wir darauf reagieren. Und das alles macht er mit einer sehr schönen Sprache und eindrucksvollen Szenen, in denen nun dieses Leben da im Süden Australiens und ja die Nöte der Menschen dort beschrieben wird.
Und da würde ich aber ganz gerne noch kurz was ergänzen, weil das Interessante ist, das ist richtig, was Sonja Hartl gesagt hat, dass Gary Disher immer mit Blick auf die Gemeinschaft schreibt und was das Böse mit Menschen macht. Er macht in diesem Roman aber einen ganz interessanten Trick, nämlich die erste richtig große Gewalttat, die in diesem Roman stattfindet, ist ein Massaker unter Tieren. Es werden also Nutztiere auf einem Hof über Nacht abgeschlachtet, und das ist unglaublich eindrücklich beschrieben. Man riecht regelrecht das Blut und man ahnt diese Schreckenslandschaft, die sich auf diesem Hof ausbreitet. Und gleichzeitig, das ist total verrückt beim Lesen, denkt man natürlich, okay, das soll jetzt ein Krimi sein und es werden Kühe ermordet, das kann doch nicht sein. Und das ist aber unglaublich toll, wie er dadurch quasi den Schrecken vorbereitet, der im Laufe des Romans dann eben, wenn man so will, auf die menschliche Gemeinschaft übergreift. Also ich finde das unglaublich raffiniert auch.
Also eine totale Empfehlung, Gary Dishers Roman Hope Hill Drive auf Platz 1 auf der Krimi-Bestenliste, während wiederum die deutsche Krimi-Preisträgerin Zoe Beck sich auf dieser Liste gar nicht findet. Woran liegt das denn?
Vielleicht tatsächlich an dieser unmittelbaren Aktualität, weil wenn man sich die Liste anguckt, dann erkennt man viele viele vertraute Namen, also AutorInnen, die seit Jahren gute Kriminalromane schreiben, in bekannten Erzählmustern, sicherlich auch ein paar neue Namen, aber was das Formale angeht, ist wenig Innovation zu finden. Und es sind tatsächlich auch zwar alles politische Kriminalromane oder Kriminalromane, die natürlich einen gesellschaftspolitischen Anteil haben, aber die wirklich die ganz drängenden aktuellen Fragen verhandeln, die haben es nicht unter die ersten 10 geschafft. Und ich kann nur vermuten, woran es liegt. Zum einen sind solche Listen und Preise natürlich immer Mehrheitsentscheidungen. Und vielleicht steckt dahinter auch so eine Suche nach was Beständigem, nach was Verlässlichem. Und ich meine auch zu sehen, dass es in der Krimiproduktion, in den Kriminalromanen, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, tatsächlich insgesamt weniger Mut zu Experimenten geht, gerade zu formalen Experimenten.
Also offenbar mehr Sehnsucht nach was Vertrautem und weniger politisch-gesellschaftliche Themen. Sehen Sie das ähnlich, Kolja?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich bin nicht so ganz der Meinung von Sonja Hartl. Also ich sehe auch, und das mag an Corona und diesem furchtbaren Jahr liegen, so eine Sehnsucht nach Vertrauten, das ist keine Frage. Aber für mich gibt es tatsächlich auf der Jahresbestenliste doch eine ganze Reihe von Krimis, die einen starken politischen und gesellschaftlichen Fokus haben, allerdings immer so ein bisschen um die Ecke erzählt. Also zum Beispiel im historischen Gewand oder auch mit einer gewissen Distanz. Also Rassismus kommt vor, aber eher als Konstante in der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte und eben nicht jetzt mit Bezug auf Black Lives Matter oder so. Also das zum Beispiel bei Attica Locke und Heaven My Home, ein Titel, der auf der Liste ist. Und ich finde das ja eigentlich richtig. Kriminalromane können schnell reagieren, sie können das schneller als andere Genres, schneller als die Belletristik, auch im engeren Sinne. Aber ich glaube, sie dürfen jetzt auch nicht versuchen, in Konkurrenz zur Reportage zu treten oder gar zu diesen hochbeschleunigten Diskursen, die in sozialen Netzwerken geführt werden. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein guter Krimi braucht eben auch ein bisschen Abstand. Und ein ganz gutes Beispiel ist da für mich die ja immer noch anhaltende MeToo-Debatte. Am Anfang war das eine Debatte, die ja selbst wie ein Stück Spannungsliteratur konsumiert werden konnte. Also es gab Täter und Opfer und Ermittler, die in den Medien präsentiert wurden. Es gab Fälle, es ging um Recht und Gerechtigkeit. Es ging um die Frage, wie viel Wahrheit jede der Beteiligten eigentlich ertragen kann. Kurz, das sind eigentlich alles Bestandteile, die auch einen guten Kriminalroman ausmachen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, braucht man da eigentlich überhaupt noch MeToo-Kriminalromane? Ja, sicher, braucht man, aber sie müssen eben irgendwie mehr liefern. Sie müssen mehr sein als dieser Medienkrimi, den man geboten kriegt. Und das erste eigentlich wirklich richtig gute Beispiel war für mich in diesem Jahr Alles, was ihr gehört, von Sarah Sliger. Das steht auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Da steht eine junge Journalistin im Mittelpunkt, die in New York ihren Job bei einem größeren Medienunternehmen verliert, weil sie einen sexuellen Übergriff ihres Vorgesetzten öffentlich gemacht hat. Und die sich aber über ihre eigene Rolle in dieser Geschichte nicht so ganz im Klaren ist. Und um das für sich zu klären und auch ein bisschen vor der Öffentlichkeit zu fliehen, geht sie nach Kalifornien, um da den Nachlass einer berühmten feministischen Künstlerin zu sichten und zu ordnen und möglicherweise auch, da kommt so ein Krimi-Moment ins Spiel, die Wahrheit über den Selbstmord dieser Künstlerin herauszufinden. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt das Spannende, wird sie auch an ihrem neuen Arbeitsplatz in die nächste potenziell gefährliche Beziehung hereingezogen und auf den ersten Blick eindeutig mit Initiative von ihrer Seite. Und für mich ist das beim Lesen ein interessanter und sehr beunruhigender Moment gewesen, weil ich gemerkt habe, und das ist der eigentliche Krimi, der in diesem Buch Alles, was zu ihr gehört, steckt, Sarah Sliger führt quasi vor, wie die MeToo-Debatte unseren Blick verändert hat und wie wir gewissermaßen geframed lesen, also wie wir beim Lesen moralische Standards an eine Protagonistin anlegen und nicht damit klarkommen, wenn sie diese Standards gar nicht erfüllt. Also die Protagonistin hier nicht einfach brav ihre Antidepressiva schluckt und sich in die Opferrolle begibt. Das fand ich toll. Das ist also quasi, es ist ein MeToo-Roman und gleichzeitig ein Roman, der MeToo gegen den Strich liest.
Sonja Hartl und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch. Und mehr zum Deutschen Krimipreis und der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.